Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
Hallo zum Zungenspitzer Podcast rund um Kabarett und Comedy. Ich, das ist Tilman Lucke, Kabarettist aus Berlin und Gastgeber dieses Podcasts. Heute freue ich mich auf eine ganz besondere Folge, denn seit einem halben Jahr ungefähr bin ich hier aktiv und unterhalte mich jeden Mittwoch mit interessanten Kolleginnen und Kollegen. Heute ist das erste kleine Jubiläum, nämlich Folge 25. Zufällig feiert dieser Tage auch jemand anders ein Jubiläum, nämlich die Ampelkoalition. Die hat ja nicht viel zu feiern. Deswegen feiern wir mit. 2 Jahre sind seit der letzten Bundestagswahl vergangen, also Halbzeit. Manche sagen leider, manche sagen Respekt, dass die Ampel noch nicht kaputt ist. Und ich will mich heute mal von fachkundigen Politkabarettistinnen und Kabarettisten beraten lassen, wie und ob das überhaupt so weitergeht mit der Ampelkoalition. Ich begrüße sehr, sehr herzlich Isabel Arnold in Frederiksberg bei Kopenhagen. Hallo.
Hallo Tim, ich freue mich dabei sein zu können.
Dann herzlichen Gruß nach Bottrop zu Benjamin Eisenberg.
Hallo Tilman.
Hallo. Und an Tobias Hengstmann in Magdeburg.
Ja, Grüße aus Magdeburg. Hallo ihr Lieben.
Ja, nach einer aktuellen Umfrage finden nur noch 19% der Deutschen gut, was die Ampelkoalition macht. Wer von euch dreien ist unter diesen 19%? Ja, jetzt zirpen die Grillen um die Wette. Ja. Also woran liegt's? Also 19% ist doch schon relativ bescheiden, muss man sagen.
Ja, ich kann ja einfach mal anfangen. Ja. Ich beobachte das Ganze ja aus dem Ausland. Und da sehe ich ja wirklich nur das, was hochblubbert oder hochgetragen wird. Und da war einfach die Außenwirkung richtig schlecht. Das Einzige, was da in meine Filterblase reingespült wurde, waren Streits. Der Heizhammer hat es natürlich auch in meine Timeline geschafft. Und das war eigentlich das Einzige, was man so richtig mitbekommen hat. Dass es an allen Ecken und Enden kracht, dass die FDP viele Sachen blockiert. Und die Sachen, die eigentlich geschafft wurden, hat man eigentlich überhaupt nicht viel mitbekommen. Und das war jetzt wirklich nur das, was ich so von außen her mitverfolgt habe. Wobei, da werden wir wahrscheinlich nachher noch ein bisschen drüber reden. Wenn man mal so in die Details schaut, ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Aber zumindest in Kommunikation und Außenwirkung würde ich eine glatte 6 verteilen an diese Ampel.
Obwohl ja gerade dafür das meiste Geld ausgegeben wird. Das ist ja der Witz an der ganzen Sache.
Ich denke, vor allem ist auch die Fallhöhe. Ja? Also nach 16 Jahren Merkel, wir schaffen das. Sind die angetreten als Fortschrittskoalition, ja? als die große Ablöse der Merkel-Ära und jetzt der Stillstand ist vorbei und jetzt geht's los. Und es wurde ja kommuniziert auch mit, wir haben verschiedene Ansätze und wir können diese super miteinander verbinden und können den Fortschrittsgedanken der Grünen mit den Finanzsachen der FDP verknüpfen und das wird gut und wir werden uns super, das Zahnrad greift ineinander und es geht los. Und es ist nichts von all dem passiert. Überhaupt gar nichts. Das heißt also, ihr erinnert euch noch an dieses Selfie, das war ja das große Ding, ja, und dabei ist es auch geblieben. Mehr kam nicht von der Ampel.
Also du meinst, wenn sie am Anfang gesagt hätten, wir wollen es genauso machen wie die Merkel, nämlich wir wollen gar nichts und jetzt regieren wir hier?
Ja, wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich, wirklich schwierig.
Wäre zumindest der Absturz nicht existiert, also hätte es keinen Absturz gegeben, genau, nichts gewollt hätte.
Das ist und wie gesagt, was Isabel schon sagte, das ist ja diese absolute räudige Kommunikation. Das ist ja, inhaltlich gibt es ja sogar Klempner, die sagen, boah, Heizhammer, super, wenn das Haus saniert werden muss, wenn wir ein neues Haus bauen, bauen wir eine Heizung rein, die den Planeten nicht ganz so kaputt macht. Ist ja von der Sache her gar keine schlechte Idee, aber jetzt ist es ja so, dass die Leute Angst haben, dass, wenn sie einkaufen gehen, Habeck persönlich kommt und ihnen die Gastherme von der Wand reißt. Das ist ja das Ding. So, ja. Und es ist aber nicht so, aber die kriegen es einfach nicht kommuniziert. Und die FDP, ja, 2 Buchstaben waren ja drin. Die FDP ist ja dann auch noch dabei, das alles wunderschön zu blockieren und dann immer noch, in der letzten Konsequenz, immer noch einen reinzuhauen und noch einen draufzudrücken und dass das auch wirklich jeder Letzte mitkriegt, was da eigentlich alles schiefläuft.
Ich kann mir vorstellen, dass wirklich in so 1,5 bis 2 Jahren dann doch Erfolge zu sehen sind, das, was man jetzt gar nicht so mitbekommt und dass man dann erst sieht, ah ja, da fruchtet ja doch was, da war vielleicht doch nicht alles so schlecht und die Frage ist ja auch, welche Alternative hätten wir denn? Also das Einzige, was ja gerade rechnerisch möglich ist, wenn ich recht informiert bin, wäre Jamaika und man glaubt doch nicht, dass sich Grüne und FDP in einer Jamaika-Koalition unter der Führung von Friedrich Merz besser verstehen würden als unter Scholz, der noch den Ausgleich versucht zu finden. Also da werden die Grünen ja dann erst recht untergehen.
Um nur eine billige Pointe abzufeuern, Merz hätte wahrscheinlich einen besseren Durchblick momentan. gut.
Nee, die Augenklappe ist ja ab, ne?
Ist sie jetzt ab?
Die ist schon wieder ab. Ich fand es auch schade, weil das war ja so eine Sache, die hat von den schlechten Nachrichten abgelenkt. Das war ja der Clou überhaupt. Wobei man sagen muss, dem Söder hätte sie eigentlich besser gestanden, zumal der ja auf dem rechten Auge ohnehin blind zu sein scheint, um auch nochmal eine billige Pointe abzufeuern.
Ja, deswegen machen wir das ja hier auch.
Ja,
das,
eben.
Das Geile ist ja auch, dass er in dem Kreise der ganzen nicht-demokratischen Staatschefs auf einmal auch so ein bisschen wahrgenommen wurde. Oder auch ernst mit der Augenklappe, wie er mit der Augenklappe gesessen hat. Ja, und ich dachte, Mensch, Scholz ist ein harter Typ eigentlich, ja. Wobei das schwarze Viereck war ja früher, also bis 45 woanders im Gesicht, genau.
Tatsächlich, es ist ja dann doch immer, wie wir gerade gemerkt haben, Kleinigkeiten kommen dann hoch, wenn es Äußerlichkeiten sind. Ja, das war ja auch bei Friedrich Merz, der hatte ja auch plötzlich irgendwann eine Brille. Wer weiß, ob er die überhaupt braucht. Ja, das wird er uns auch nicht erzählen.
Ist ja auch Fensterglas wahrscheinlich drin. Ich habe keine Ahnung. Das Problem ist einfach, dass der Deutsche, und das ist mein Gefühl, sich von dieser Ampelregierung, gerade auch von den Grünen, extrem bevormundet fühlt. Das ist das Ding. Wenn ich bin ja hier im Ort, wo ich hier wohne, bin ich hier oft auch im Supermarkt und dann wissen ja die Leute, was ich beruflich mache und den Quatsch nehme ich auch immer an. Sag, na, hängst mal, wie sieht's aus und Mensch und so, Ampelregierung, alles scheiße oder so. Naja, so scheiße ist es eigentlich gar nicht. Naja, nee, ich werde jetzt AfD wählen. Kluge Menschen sagen mir, ich werde jetzt AfD wählen. Das kann aber nicht wahr sein. Hör auf damit. Und dann erzähle ich auch, was alles schlecht an der AfD ist, müssen wir nicht diskutieren hier. Und dann sagen die mir aber, zählen die halt Sachen auf, die halt in der Wahrnehmung haben, was die aktuelle Regierung falsch macht. Und es fehlen einem dann irgendwann auch die Argumente. Und das regt mich auf, dass ich ja auf der Bühne und auch privat die Demokratie irgendwo verteidige, mir aber die Ampelregierung durch ihre furchtbare Art, also ich sag mal Art, nicht Arbeit, sondern Art, es mir dann schwer machen oder mir den Teppich, den argumentativen Teppich unter den Füßen wegziehen. Das regt mich eigentlich am meisten auf.
Wobei man oft im Detail sagen muss, guck doch mal rein, also um den Heizhaber nochmal zu zitieren. Und jetzt wohne ich ja gerade in Dänemark. Hier sind seit 2013 der Einbau von neuen Gas- und Ölheizungen verboten.
Ja, das ist ja auch.
Das funktioniert auch. Wir leben noch, wir sind nicht erfroren. Ja. Norwegen hat 60% Wärmepumpen und da wird es ein bisschen kälter als in Deutschland. Ja. Das ärgert mich immer so, dass man das so hoch. Wir wissen ja bis heute nicht, wer das damals an die Bild-Zeitung geleakt hat, dieses erste Papier. Und dann ist das so aufgebauscht worden, dass eigentlich überhaupt niemand mehr wusste, was steht da überhaupt drin, um diese Lügen unreflektiert einfach übernommen worden.
Was ja tatsächlich, also das ist ja ein ganz anderes Gesetz geworden. Man hat es auch gemerkt, die Monika Gruber, die ja noch im Juni mit Hubert Aiwanger gegen dieses Gesetz demonstriert hat, die hat dann ihre zweite Demo irgendwann abgesagt, weil sie sagte, ja, jetzt ist es ja in Ordnung. Also das kam dann plötzlich, das hat sie wahrscheinlich nicht so groß in ihren ganzen Corona-Telegram-Gruppen dann erzählt, dass sie das Gesetz jetzt wohl in Ordnung findet und keine Demo mehr macht.
Wahrscheinlich war es warm geworden und sie hat gemerkt, dass man mit einer Wärmepumpe auch kühlen kann und wollte dann doch eine haben.
Genau, dann muss sie bloß rumdrehen. Übrigens gibt es jetzt, finde ich auch total spannend, auf Amazon, ohne Scheiß, ich glaube für 300 Euro, Wärmepumpen-Attrappen.
Ja, das ist das Analoge zum gefälschten Impfpass oder zur, was weiß ich, gab es auch vielleicht Leute, die sich eine Maske aufgesetzt haben, aber heimlich noch Löcher reingestochen mit einer Nadel oder so. Aber wie Benjamin sagte, wollen wir uns das vielleicht mal ganz kurz für eine Sekunde lang vorstellen, wie das wäre, wenn Friedrich Merz jetzt das Sagen hätte. Oder wollen wir noch mal zu Armin Laschet kommen oder hätte der von Anfang an keine Chance gehabt? Also,
gerade der hat sich ja nun auch bei Erneuerbaren nicht mit Ruhm bekleckert in NRW. Also, ich weiß nicht, ob er seine Meinung dann ein bisschen geändert hätte.
Ich denke, dass Armin Laschet, das war doch von Anfang an eine Nullnummer. Sag mal, du bist doch aus Bottrop.
Ja.
Ja, das ist ja Nordrhein-Westfalen, oder? Wie siehst du das mit Armin Laschet? Hätte der das gerissen?
Ach, er war ja letzten Endes gar kein schlechter Ministerpräsident, wenn man das sich im Nachhinein mal so anschaut. Ich habe ja auch immer gesagt, auch zur Corona-Zeit, diese schwarz-gelbe Landesregierung, was die in Sachen Kultur gemacht haben an Unterstützung, das hat Rot-Rot-Grün in Berlin nicht hingekriegt. Also wir waren gut aufgestellt als Künstler in NRW.
Wir werden jetzt hier nicht die CDU loben.
Naja, also ich will ihn nicht loben, ich war einfach nur verwundert, dass das doch dann so gut ging. Das hätte ich denen nicht zugetraut, wenn die FDP mit in der Regierung ist. Aber
das ist ja auch wieder eine Frage der Erwartungshaltung wahrscheinlich, ja.
Genau, ja, genau. Und ich glaube, er wäre vielleicht auch gar kein schlechter Kanzler geworden. Na sicher, hat er sich ein paar Patzer erlaubt. Es waren jetzt aber keine Patzer, die nicht verzeihbar wären. Also, ja, das Lachen in einer ungünstigen Situation, das sollte man sich natürlich, wenn man Anwärter ist auf ein so hohes Amt, vielleicht knicken. Aber es ist ja auch nicht so, dass das jetzt ein völliges No-Go gewesen wäre, um irgendwann mal eine wichtige Position einzunehmen. Von daher.
Aber da sind wir wieder bei diesen Kleinigkeiten, Oberflächlichkeiten. Also Lachen ging gar nicht. Und es kann ja durchaus sein, dass dieses Lachen der Hauptgrund war, warum dann der CDU letztlich diese paar Prozentpunkte gefehlt haben.
Ja, das wussten ja viele gar nicht. Hubert Aiwanger stand ihm gegenüber und hatte Hitler imitiert.
Aber wusstet ihr eigentlich, dass das Steinmeier, der daneben stand, 5 Minuten später auch gelacht hat?
Ach so. Glück gehabt, dass die Kameras gerade nicht auf ihn gerichtet waren, ja.
Die Welt ist ungerecht.
Was ich halt glaube, ich traue es der CDU generell nicht zu, diesen Wandel zu vollziehen, den sie jetzt in 16 Jahren nicht vollzogen hat. Da hätten sie sich halt nicht weiter durchgemerkelt, dann hätten sie sich weiter durchgelaschettet oder wie man es dann genannt hätte. Aber die hätten den Kurs nicht so dramatisch ändern müssen, wie er jetzt geändert werden muss nach so langem Reformstau.
Ja, aber dann ist halt die Frage, wird er tatsächlich geändert? Also es wird ja, die wichtigen Dinge werden ja blockiert bzw. entschärft und dadurch ist die Frage, ob überhaupt jetzt die Veränderung, die man braucht, jetzt gemacht wird.
Es werden ja Sachen angegangen. Ich muss auch gestehen, ich habe mir jetzt diese Bertelsmann-Stiftung angeguckt, die Studie gemacht hat zu den Versprechen, die angegangen werden und umgesetzt wurden. Und man bekommt ja nur die großen Sachen mit, wo dann auch die FDP gern der Buhmann ist, weil die blockiert. Aber es werden viele kleine Sachen angegangen, auch so Sachen wie die verschlafene Digitalisierung, die uns da jetzt reingrätscht mit so Sachen wie Klimageld, weil wir gar nicht wissen, wo haben die Leute ihre Konten, weil das nirgends erfasst wird. Und da habe ich schon mehr Zutrauen zu den aktuellen Regierungen, dass die zum Beispiel Digitalisierung jetzt mal angeht, weil ich einfach, da liegt die Latte auch nicht sonderlich hoch bei den Vorgängern.
Das ist ja, wusstet ihr eigentlich, dass das, finde ich auch total spannend, wenn der Kanzler jetzt von Berlin nach Hamburg fährt, darf der nicht über die 24 fahren, sondern muss den Umweg über die A2, A7 fahren, weil die 24 so große Funklöcher hat, dass per Satellit nicht verfolgt werden kann, wo der Kanzler gerade ist. So, das ist Deutschland. Das ist Deutschland. Ich denke auch, dass das die aktuelle Regierung besser hinkriegen würde, weil ein Friedrich Merz ja meines Erachtens auch jetzt stellvertretend für die Geisteshaltung der anderen gar nicht in der Lage ist, digital zu denken oder was das bedeutet oder was da jetzt in der Lebenswirklichkeit halt, ja.
Aber wo du gerade Lebenswirklichkeit sagst, in wessen Lebenswirklichkeit sollte denn die Digitalisierung oder das pragmatische digitale Denken sollte es denn sein? Ja, in der Lebenswelt der Millionen Leute, die in den Ämtern sitzen und arbeiten und meiner Ansicht nach ist da das Defizit. Also wenn das Beispiel war, dass Jens Spahn irgendwann gesagt hat, während der Corona-Krise, dann und dann haben gefälligst alle Faxgeräte aus den Gesundheitsämtern zu verschwinden. Und in den Ämtern haben sie aber gesagt, ja, was sollen wir denn dann machen? Ja, die bleiben bitte.
Man muss halt Anreize schaffen, gerade für die junge Generation, die jetzt nachrücken muss, weil ja gerade in der öffentlichen Verwaltung ganz, ganz viele, ich sehe es bei uns im Ort, jetzt in Rente gehen. Ja. Also die wirklich, das ist also auch eine große Diskrepanz zwischen denen, die jetzt nachkommen und die gehen. Das sind ja teilweise 40 Jahre, wenn man da mal in die Rathäuser reinguckt. Und das ist gut. Und wenn man da sozusagen Anreize gibt für Digitalisierung. Digitalisierung im Amt heißt ja, ich schicke eine E-Mail, der bekommt die, druckt die aus, ja, scannt die dann ein und schickt die weiter. So, das ist Digitalisierung. Aber das machen halt Leute, die jünger sind als wir, machen sowas dann nicht mehr. Die nehmen halt über die E-Mail und dann ist gut. Ja. Es ist, man muss dafür Anreize schaffen, man muss natürlich versuchen, dass man das irgendwie auf nährbaren Boden kriegt.
Ja. Ich glaube auch, dass keine Regierung das ändern kann, sondern das wird einfach rauswachsen oder reinwachsen, besser gesagt.
Genau.
Das wird sich einfach ergeben. Genau.
Ja, reinwachsen, aber dann hätten wir ja vielleicht in 20 Jahren Leute, die heute vielleicht 20 Jahre alt sind, dann 40 und sich auch nicht mehr mit dem dann neuen Stand. Also wenn man jetzt diese Mentalität zum Maßstab des Fortschritts macht, dann würde ja die Verwaltung immer jahrelang hinterherhinken gegenüber dem, was möglich ist.
Natürlich.
Und die Frage ist, ob man sozusagen die so einfach wursteln lassen soll oder ob man sagt, und das hängt natürlich von den Führungskräften in den Gemeinden und Kreisen ab, nee, ihr habt hier gefällig so und so zu arbeiten.
Ja, wer macht denn aber die Schulungen? Da fehlt ja wieder Personal, dann gibt es wieder keine Leute, die Leute, die in den Bereichen arbeiten, anweisen könnten oder man hat kein Geld dafür oder beides.
Ja, Es muss aber auch von der Gesetzesseite sich was ändern, dass nicht nur Papier akzeptiert wird. Ja. Solange alles immer noch auf Papier gilt und die physikalische Unterschrift noch notwendig ist, kommen wir da nicht weiter. Und ich sehe da auch den Föderalismus als einen ganz großen Hemmschuh, sich da weiterzuentwickeln. Weil wenn jetzt jedes Bundesland, jede Kommune, jede Gemeinde, jedes Rathaus da ihr eigenes Süppchen kocht, was ja passiert, kommt man da nicht weiter. Und ich bin ja jetzt ein bisschen aus dem Streberland, wo alles digital ist. Es sind auch nur 6 Millionen Einwohner, das ist so Größe von Hessen. Und die einzige Papierpost, die ich noch bekomme, ist aus Deutschland. Ansonsten alle Behördenkommunikation in einem digitalen Postfach. Ich habe das Rathaus hier einmal von innen gesehen, als ich einen Reisepass beantragt habe. Und das war's. Und das geht. Und die Lösungen sind ja alle da, aber das muss erst evaluiert werden. Dann haben wir immer natürlich, sind wir sehr misstrauisch, haben die ganzen Datenschutzbedenken. Deswegen hängen wir auch alle noch so an Bargeld. Und mir ist das wirklich erst aufgefallen, als ich rausgezogen bin, wie anders das sein kann. Und das ärgert mich immer, dass man das Rad dann auch immer neu erfinden muss und sich da nicht Hilfe holt von Ländern, die das machen. Und das ging auch nicht alles auf einmal. Die haben auch stückchenweise angefangen mit einem Gesundheitswesen, mit einem Rezeptserver, dass man da das Papierrezept nicht mehr braucht, sondern dass das hochgeladen wird. Genau, das war sofort, alle gesagt haben, ja, da sehen wir einen großen Fortschritt. Also die Lösungen sind alle da und es wird in anderen Ländern gemacht. Aber ich habe das Gefühl, dass Deutschland da niemandem traut, bis sie es nicht selbst erfunden, evaluiert haben, von allen Datenschutzexpertinnen und Experten noch das Okay bekommen haben. Und da bewegt sich einfach nichts. Und vor allen Dingen müsste das meiner Meinung nach auch auf höchster Ebene entschlossen und gemacht werden. Und dann wird das benutzt.
Genau, und da hast du ja schon das Stichwort gesagt. Also die oberste Ebene darf gar nicht sagen, was die Länder zu tun haben. Und dann gibt es ja so ein tolles Instrument wie die Ministerpräsidentenkonferenz oder die Fachministerkonferenzen. Das führt uns vielleicht zurück zur Ampelkoalition, diese Mentalität des Misstrauens gegenüber den anderen Akteuren, dass man sich selber diesen Fortschritt nicht gönnt, weil das Misstrauen wichtiger ist.
Genau. Ne, und halt die Wiederwahl. Ich sage es mal so plakativ. Das ist ja das Oberste. Ja. Und das ist ja.
Gut, das ist ja in der Demokratie wirklich nie abzustellen. Da brauchen wir nicht zu diskutieren, ob die sein soll oder nicht. Also dieser Wiederwahlgedanke, der muss ja sein.
Aber die Frage ist halt, was ist der Preis dafür? Und der ist momentan sehr hoch. Den sehe ich da wirklich gerade sehr, sehr hoch.
Wie weit entschuldigen wir denn jetzt die Ampel mit der Gesamtsituation? Es gibt ja Sachen, da können sie nichts dafür. Das ist die Mentalität, der Föderalismus. Da wären die anderen auch dran gescheitert.
Also ich würde einmal sagen, man müsste der Ampel wahrscheinlich Tipps geben von außen. Sagen, Leute, ihr macht doch teilweise richtig gute Arbeit. Dann versucht doch das mal zu kommunizieren. Zum Beispiel über die ganzen Verschwörungsidioten. Ja? Gerade jetzt bei uns in Magdeburg am Wochenende waren die wieder bei uns auf dem großen Platz. Dieser Bakti war da und diese Transparente und so weiter und so fort. Und ich war eigentlich kurz davor, das Mikrofon zu schnappen und sagen, Leute, was von den ganzen Diktatur-Corona-Quatsch, was ihr uns 2 Jahre lang erzählt habt, was davon ist wirklich eingetreten? Es ist nichts davon eingetreten. Und man kann diese ganzen Telegram-Gruppen, diesen ganzen Wahnsinn, diesen ganzen Unsinn, diese ganzen Vorwürfe, kann man einfach in der Nachbetrachtung immer ziemlich gut nehmen und sagen, hier, guck mal, legt mich am Arsch. Das regt mich einfach auf. Und die Ampelregierung könnte jetzt auch sagen, wir haben diese Corona-Situation, haben wir klar, es gab Fehler, logisch, die gibt es immer bei der ersten Pandemie, denke ich mal. Aber im Großen und Ganzen ist doch alles gut über die Bühne gegangen.
Und noch dazu, sie ist halt vorbei. Und dass es jetzt noch diese Demos gibt und immer dann, wenn es gegen Waffenlieferungen geht, dann sieht man ja auch immer die Leute mit den Impf-T-Shirts, wo man denkt, natürlich sind das dieselben, weil die haben ja ihre Telegram-Gruppe, die hätte ja sonst ausgedient, wenn Corona jetzt vorbei ist. Stattdessen macht man alles, diese ganze Soße passt irgendwie alles zusammen. Ja?
Die müssen ja dagegen sein, mit neuen Inhalten füllen.
Leider sehr, sehr pessimistisch hört sich das jetzt hier gerade so alles an, was wir da sagen, aber
ist ja so.
Und auf der anderen Seite, jemand anders könnte es vielleicht auch nicht besser, beziehungsweise es gibt wenig Auswahl. In der Demokratie braucht man die Mehrheit und die besteht letztlich aus Fraktionen und da gibt es nun mal die mathematische Regel, die Partei müssen halt mehr als 50% der Sitze haben. Und das
ist das schon eine Überleitung zu Thüringen, oder?
Genau, man kann eben auch mal sehr kreativ mit so einer Mehrheit umgehen, wie in Thüringen letzte Woche, wo AfD, CDU und FDP dann plötzlich ein Gesetz gemacht haben. Nicht nur irgendeine Verfahrenssache, das haben sie ja schon öfter gemacht, sondern ein ganz normales Gesetz, was ins Landesgesetzblatt kommt, ist jetzt von der Opposition beschlossen. Ja.
Nach Sonneberg ist das natürlich das nächste Ding jetzt, weil diese Bürgermeister und Landrat, das sind ja Sachen, die kann man nicht steuern oder verhindern. Und jetzt kommt diese exzessive Mitarbeiter der AfD im Thüringischen Landtag, wo es natürlich gesagt wurde, es gab keine Absprachen vorher, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es in Thüringen...
Gab es bei Kemmerich ja auch nicht.
Das wollte ich gerade sagen, ja.
Wenn man jetzt sagt, wir stellen unser Gesetz zur Wahl und schauen mal, was passiert, das ist einfach, das ist eine Frechheit, wenn man behauptet, dass man das nicht vorher gewusst hätte, ja.
Genau. Aber was ist die Alternative dazu?
Die Alternative dazu, nein, die Alternative wäre doch gewesen, als CDU zu sagen, wir wollen dieses Gesetz, wenn wir gewählt werden, dann werden wir das umsetzen. Wir suchen dafür dann eine Mehrheit, wenn wir die Regierung stellen können. Ja. Und dann hätte man halt warten müssen, ob das jetzt wirklich so dringend war, dieses Gesetz, ist halt auch nochmal eine Frage, ne? Ob da jetzt die Steuersenkung jetzt kommt oder in einem Jahr.
Ja, wenn ich es richtig erinnere, war die CDU sogar dabei gewesen, den Satz hochzusetzen, der jetzt wieder runtergesetzt wurde.
Mhm. Naja, sind ja jetzt auch bald in Thüringen. Wann sind Landtagswahlen in Thüringen?
In ungefähr einem Jahr, ja. Herbst 24.
Der Wahlkampf hat begonnen.
Ja, also es macht halt nochmal einen Unterschied, ob du jetzt eine Regierungsmehrheit hast und bringst ein Gesetz auf den Weg und dann stimmen die halt auch noch mit, was du tatsächlich nicht verhindern kannst, oder du kriegst dein Gesetz eben nur durch, weil sie mitstimmen. Jetzt hat man in Thüringen aber diese besondere Situation, dass wir eine Minderheitsregierung haben.
Genau.
Und das ist natürlich dann problematisch für Rot-Rot-Grün, die auch schon mal 2-3 Stimmen von denen dann bekommen oder bekommen müssen. Aber die haben sich wahrscheinlich dann vorher mit denen nicht arrangiert. Und das scheint mir bei Schwarz-Gelb aber da jetzt der Fall zu sein. Und bei Kemmerich war das ja auch schon so ein Ausloten, wie weit können wir gehen? Wir wollen eine rechte Mehrheit haben und wann machen die Leute das mit? Und diese ganzen Äußerungen von Friedrich Merz in den letzten Wochen und Monaten, auch in Sommerinterviews, die scheinen mir auch keine Dummheit zu sein, sondern das scheint ein vorsichtiges Ausloten zu sein. Wie genau. Kann man in den Formulierungen weiter nach rechts rücken und das, sagen wir mal, akzeptabel machen?
Die ganz große Frage, die sich mir stellt, ist doch, es wird ja wieder nur an den Symptomen rumgedoktert gerade, ja, oh mein Gott, jetzt haben die damit bestimmt und. Aber die Frage ist doch, wie kann man denn grundsätzlich verhindern, dass die AfD überhaupt so stark wird? Das ist doch das Grundproblem.
Das scheint mir ja die Wagenknecht-Partei dann zu übernehmen, wenn man sieht, wie
aber
viele
wollen wir denn wirklich die ganze Verantwortung in die Hände von Sarah Wagenknecht legen?
Weiß ich nicht, aber wenn das halt eine Partei dann ist, die Sorgen der Leute aufgreift oder Probleme aufgreift, die anderen scheinbar übersehen, also es scheint ja da, man würde wirtschaftlich von Marktlücke reden, die scheint es ja irgendwie zu geben und mir ist lieber halt, Frau Wagenknecht macht eine neue Partei und zieht der AfD damit ordentlich Prozentpunkte ab, als dass die mit 20-30% irgendwo drin sitzen.
Ja, letztlich, wenn wir uns mal an die 90er und 2000er zurückerinnern, da gab es ja drei konkurrierende rechte Parteien, NPD, Republikaner und DVU. Da gab es von dem Kurzzeitministerpräsidenten aus Niedersachsen, Gerhard Lugowski, das schöne Zitat, zwischen den dreien unterscheide ich nicht, das hieße Scheiße nach dem Geruch zu sortieren. Und aber als es die drei gab, immer allerhöchstens eine von denen saß ja in irgendeinem Landtag und meistens haben sie sich aber die Stimmen so weit weggenommen, dass sie in keinen Landtag einzogen und man müsste wieder darauf hoffen, dass es, selbst wenn man das nicht teilt, aber dass, wenn schon Unsinn oder menschenverachtender Müll erzählt wird, dann wenigstens von drei verschiedenen Parteien gleichzeitig.
Da geht es ja schon mal los, dass AfD überhaupt so ein Forum gegeben wird. Mhm. Dass die sich inszenieren können als Opferpartei, das machen die ganz toll in der Opposition, gerade in Thüringen, die dann immer sagen, also wir wollten ja für die kleinen Leute kämpfen, aber wir durften nicht, dass man denen die Bühne gibt. Und dann, wo wir es gerade von der Linkspartei hatten, dass wir endlich diese Hufeisentheorie schrotten, weil du kannst die AfD und die Linkspartei nicht vergleichen und wir machen das immer noch, weil beide extremistisch. Gerade in Thüringen, da ist die Linkspartei fast schon sozialdemokratisch, also die ist da sehr gemäßigt und ausgerechnet in Thüringen das mit Höcke AfD zu vergleichen, finde ich fatal.
Naja, aber in Thüringen regiert ja der rechte Flügel der Linkspartei und der noch weiter links stehende, der wird eben von Wagenknecht symbolisiert und das ist ja ganz klar antidemokratisch, was die komplett den ganzen Tag erzählt und noch dazu kommt, dass sie in Moskau einen Verbündeten hat, der sozusagen Rechtsextreme und antidemokratische Linksextreme verbündet, nämlich in Amerika-Hass, in Hass auf alles, was uns so ausmacht.
NATO, EU.
Und da trifft tatsächlich, also aus meiner Sicht schon, die Hufeisentheorie.
Aber dann müssen wir den Merz auch in die rechte Ecke schieben. Weil was der sagt, ist an vielen Stellen nicht mehr viel besser. Der fischt genauso am rechten Rand.
Aber die Bundestagswahl wird doch dann spannend mit der Kanzlerkandidatin Sarah Wagenknecht und der Doppelspitze der neuen Wagenknecht-Partei Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder.
Das passt doch alles super zusammen.
Ja, schönes Schlusswort. Wir hoffen, dass es besser weitergeht, als wir jetzt prognostiziert haben. Alles Gute für die Ampel. Und dann danke ich euch dreien für das Gespräch. Isabel Arnold in der Nähe von Kopenhagen, Tobias Hengstmann in Magdeburg und Benjamin Eisenberg in Bottrop. Vielen Dank und tschüss.
Danke. Tschüss.
Vielen Dank für die Einladung. Danke,
tschüss.
Es bleibt spannend und das politische Kabarett hat weiter alle Hände voll zu tun. Übrigens setze ich noch die Studie der Bertelsmann Stiftung, die Isabel erwähnt hatte, in die Shownotes. Schaut mal rein. Darin wurde herausgefunden, dass von den 453 Versprechen, die vor 2 Jahren im Koalitionsvertrag standen, schon 31% erfüllt und weitere 7% teilweise erfüllt wurden. Gar nicht so wenig für eine Halbzeit. Die zweite wird dann wohl schwieriger, erst recht nach den Landtagswahlen im nächsten Herbst in Ostdeutschland. Und wie wir gehört haben, sind die Abgeordneten der Thüringer CDU seit letzter Woche die ersten Brandmauertoten der DDR. Für diesen Gag bedanke ich mich übrigens nochmal bei Benjamin. Ein weiterer Trost für die Demokratie ist übrigens, dass die Bundesrepublik Deutschland mit ihren 74 Jahren die Lebensdauer des Deutschen Reiches, ihres nicht ganz so erfolgreichen Vorgängers, in den nächsten Tagen überholen wird. Herzlichen Glückwunsch! Das war Folge 25 des Zungenspitzer-Podcasts rund um Kabarett und Comedy. Folge 26 nächste Woche mit Matthias Reuter. 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt. Und immer mittwochs. Ich bin Tilman Lucke und freue mich über Abonnements, die ihr zum Beispiel unter www.zungenspitzer.de/podcast abschließen könnt oder auch sonst auf anderen Podcast-Plattformen. Für Feedback, Anregungen und Gästevorschläge erreicht ihr mich jederzeit unter podcast@zungenspitzer.de. Bis zum nächsten Mal.